Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zu einem Bibelgespräch hier aus Bogenhofen. Wir setzen fort, wir studieren gemeinsam weiter den Exodus, also das zweite Buch Mose. Hier mit mir in der Runde ist Yvonne Seidel, Christopher Krampf und René Gehring. Und ich bin der Thomas Eisner. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt für das Gespräch. Vor uns liegt ein spannendes Thema. Wir denken über Beziehung nach, aber am Anfang wollen wir noch miteinander beten. Großer, allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, dein Wort zu verstehen bei diesem Studium. Wir wollen gerne verstehen, was es heißt, eine Beziehung mit dir zu haben. Bitte dich auch, dass du die segnest, die hier zuschauen und zuhören, dass sie auch erkennen dürfen, warum es so wichtig ist, diese Beziehung mit dir zu haben. Und ich danke dir dafür. Amen.
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 Ja, ich frage euch gleich mal so in die Runde. Was versteht ihr denn unter Beziehung? Wann würdet ihr sagen, da habe ich eine Beziehung mit einem Menschen? Wie versteht ihr, wie definiert ihr für euch Beziehung?
Ich finde, es hängt sehr stark vom Kontext ab. Man kann sagen, man hat eine Beziehung zu jemandem, der irgendwie vielleicht im Adressbuch des Handys auftaucht. Das sind aber vielleicht Leute, die hat man seit Jahren nicht mehr gesehen. Oder wenn ich an Facebook denke, man hat viele Facebook-Freunde, die, also ich habe da eine Menge, die kenne ich eigentlich gar nicht näher. Die kennen mich vielleicht irgendwo her und man beantwortet mal eine Freundschaftsanfrage. Da würde ich vielleicht noch nicht von Beziehung sprechen. Das kann der Qualität sehr unterschiedlich sein. Und wenn ich an meine Kinder denke oder an meine Frau, ist das wieder eine ganz andere Art von Beziehung als vielleicht zu einem Kollegen, zu einem Freund oder in einem ehemaligen Schulkameraden, den ich seit 30 Jahren nicht gesehen habe oder was. Aber irgendwie muss eine persönliche Begegnung gewesen sein, würde ich sagen.
Okay, persönliche Begegnung.
Ich würde auch sagen, das ist der Startpunkt. Ich habe gerade überlegt, wenn man in einer U-Bahn sitzt oder in einem Bus nebeneinander, hat man keine Beziehung. Aber sobald man anfängt zu sprechen, selbst wenn man den Menschen nicht kennt, baut man eine Beziehung auf. Mhm. Und dann ist die Frage, wie sehr man sie intensiviert.
Mhm. Also Kommunikation. Mhm.
Sobald ich in einer Beziehung bin, sei es jetzt eine Freundschaft, eine Ehe, was auch immer, dann lebe ich nicht mehr alleine für mich selbst. Dann treffe ich bestimmte Entscheidungen, weil ich jetzt bei dem anderen sein möchte, obwohl ich da selbst nicht hingegangen wäre oder so. Das heißt, so ein Teil meines Lebenspaketes ist jetzt sozusagen woanders angedockt. Mhm. Ja, das ist man verbunden irgendwie. Da kommt diese Idee nach vom Bund.
Okay, ja, der Verbund und auch so eine gewisse Freundschaft ist dann, würde man sagen, ne, wo man auch bereit ist, tatsächlich miteinander Zeit zu verbringen.
Ja. Und noch Verantwortung, ja. Beziehung, ja, je enger sie ist, desto mehr ist auch der Einfluss, den ich auf den anderen habe oder Verantwortung, die ich übernehme für ihn, vielleicht mich zu kümmern um das eine oder andere. Also Beziehung ist durchaus auch ein Wagnis. Man kann viele Vorteile haben, wenn jemand anderes für einen da ist. Man selbst muss auch für andere da sein. Und das, glaube ich, macht die Qualität einer Beziehung auch aus. Wie weit bin ich bereit, Verantwortung wirklich zu übernehmen, verbindlich für den anderen auch einzustehen, mich zu kümmern?
Ich habe jetzt gerade an so Stadien gedacht, korrigiert mich, aber ich glaube, Beziehung, jede Art von Beziehung, egal wie tief sie dann letztendlich geht, beginnt mit Zeit. Und dann geht es über Kommunikation und so weiter. Und schwierig wird es, wenn es dann nur noch die Pflichterfüllung ist und die Zeit nicht mehr da ist. Und dann zerbricht sie manchmal wieder.
Wenn es so gehetzt ist vielleicht. Man ruft mal einen Freund an oder man ruft die Eltern mal an.
Oder wenn ich nur
mal
Pflicht erfülle meiner Frau gegenüber, ja, oder meinem Mann und diese Zeit und Kommunikation nicht mehr da sind.
Ja. Also hier sprechen wir auch von Qualität. Ja. Mag vielleicht sogar auch die Quantität gegeben sein, dass man sich den Rahmen gibt, aber es soll ja auch eine Beziehung vertiefen.
Ja, das kennen wir doch auch beim Bibelstudium, wenn ich da einfach mal jetzt gerade da ein bisschen rüberschwenken darf. Man hat vielleicht einen systematischen Plan, bei mir ist das so, ja, ein gewisses Pensum pro Tag. Man kann es wie Medizin als so eine Dosis einnehmen. Man kann es wie ein gutes Essen auch genießen und zelebrieren. Und ich merke einen deutlichen Unterschied, ob ich einfach abhake, weil die Zeit zu kurz ist, oder ob ich einfach Zeit habe und das mit vollem Genuss auf mich wirken lasse. Das macht einen Unterschied.
Ja. Spannend. Wir schauen uns an, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Mhm. Und er hat eine Beziehung zu seinem Volk. Und wie er diese Beziehung pflegt und wie er diese Beziehung auch gestaltet, das ist unser Thema heute. In 2. Mose Kapitel 24 sehen wir, dass Gott einen Bund schließt mit seinem Volk. Mag jemand von euch lesen, oder ich gebe es dir mal, Yvonne, ja? Vers 1 bis Vers 8, hier der Bundesschluss, 2. Mose 24.
Und der Herr sprach zu Mose: Steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat.
Ich danke euch. Was würdet ihr sagen, worum geht es hier bei diesem Bundesschluss? Was ist also Sinn, Ziel oder auch Zweck der ganzen Sache?
Also eines, was mir hier auffällt, ganz am Anfang, da dürfen die 70 Ältesten zu Gott nahen, zumindest einigermaßen. Mose darf noch näher herantreten. Das hat irgendwas mit Gemeinschaft und mit inniger Gemeinschaft, mit fast schon Intimität zu tun. Mose dürfte Gott gegenübertreten, wie ein Freund einen Freund sieht, heißt es dort. Und das sehen wir auch in diesem Moment. Und 70 Älteste stellvertretend für das Volk wurden mit einbezogen. Also es geht hier ganz stark um Nähe bei diesem Bund.
Und bevor sie tatsächlich raufsteigen, weil das lesen wir ja dann ab Vers 9, dass sie dann tatsächlich raufgehen, ja, Vers 1 ist ja nur der Auftrag, vorher möchte noch das Volk irgendwie in diesem Bund mit dazunehmen. Und ich finde, ganz im Zentrum steht das Wort. Es ist immer wieder das Wort.
Okay. Die Kernidee geht ja zurück auf 2. Mose 19, wo Gott sagt: Wenn ihr meiner Stimme wirklich gehorchen werdet, dann sollt ihr mein besonderes Eigentumsvolk sein. Er sagt: Alle Völker gehören mir, ich kenne sie alle, ich habe sie alle gemacht, aber ihr kennt auch mich. Und dieser Bund soll ja quasi ausdrücken, soll ein Königreich von Priestern sein, dass sie eine Erfahrung mit Gott haben, die sie jetzt anderen weitergeben. Dass sie nicht nur Geschöpfe Gottes sind, sondern seine Liebe erfahren haben und kennen. Und das ist eigentlich die Idee, die Gott hat. Und wenn man jetzt sozusagen auch so ein bisschen den Kontext kennt, weiß man, dass das ja eigentlich schon, sag ich mal, so ein bisschen gestörter Bundesschluss ist. Ja, weil sie bereits vorher schon gesagt haben: Gott, jetzt komm uns aber nicht zu nah, ja, als er geredet hat, ja. Schreib das alles auf, so ein bisschen auf Distanz, so ein bisschen eine Distanzbeziehung.
So ein bisschen die Angst, die sie da haben, nicht wahr? Ja. Ja. Ich meine, zweimal sagen sie jetzt hier: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Ist das nicht schön?
Und dann werden hier Namen erwähnt, zweimal sogar. Vers 1, Nadab und Abihu. Vers 9 kommt es nochmal, Nadab und Abihu. Und wir lesen etwas weiter und stellen dann fest, wie es weiterging mit ihnen, dass sie fremdes Feuer vor dem Herrn darbringen und Feuer geht vom Herrn aus und vernichtet sie. Sie werden hier namentlich erwähnt, waren ja die beiden ältesten Söhne von Aaron. Die anderen werden nicht extra aufgezählt. Denen ging es offenbar dann später aber auch besser. Wir sehen hier, wie wichtig es Gott ist, eine Art intime Nähe herzustellen, sehen leider aber auch, dass es nicht bedeutet, dass man nicht vielleicht schon sehr bald darauf Gott ganz vergessen könnte.
Deine Frage ist super gut. Das ist ja eine gute Aussage. Das ist ja ganz lobenswert. Ich erinnere mich aber an der Stelle immer an Hebräer 8, Vers 6, wo dann gesagt wird, dass Jesus einen erhabenen Dienst erlangt hat, als Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt ist. Und ich frage dann immer, wenn ich das in Jugendstunden oder Predigt mache, gibt es denn bessere und schlechtere Verheißungen? Na, es gibt keine schlechteren Verheißungen. Doch, das ist genau so eine. Die ist nicht schlecht, sie ist nur schlechter. Der Wunsch, ich will Gottes Gebot halten, ist gut. Aber es ist eine schlechtere Verheißung als die, die wir später dann sicherlich noch lesen werden, wo Gott sagt, wie das eigentlich geschehen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz praktische Sache. Ganz oft wollen wir einfach Regeln einhalten, die Gott gegeben hat. Und das ist ja an sich erstmal ja nicht verkehrt, ist ja schön. Aber es ist doch nicht eigentlich das, was Gott sich wünscht. Es ist nicht der neue Bund, es ist nur der alte Bund.
Okay, bleiben wir aber dort. Ja. Was macht das Ganze schlechter?
Naja, also die Idee war ja, Gott spricht ja zu dem Volk, oder? Mhm. Und er spricht zu ihren Ohren. Und er kommt ihnen so nahe. Und die sagen, oh, das ist zu heiß. Ja? Hör auf zu reden. Das kann ja keiner aushalten. Ne? 5. Mose 5 heißt es ja dann, wer von Fleisch und Blut könnte das ertragen? Mose, geh du hin. Ja?
Richtig.
Der kommt auch aus Fleisch und Blut. Ja? Und dann sagen sie, schreib uns das alles auf. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem. Dass sie wollten sozusagen äußerliche Regeln haben, ein Regelwerk, das sie jetzt einhalten. Mhm. Und das klappt nie.
Okay.
Und ich finde diesen Gegensatz, ich finde, der kommt schon in diesem Abschnitt raus. Vers 8 heißt, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Gott schließt den Blutbund, möchte ich mal sagen. Da steckt Beziehung wieder drin. Mhm. Die Menschen sagen, wir werden alles tun, was du gesagt hast. Mhm. Die sind so sehr auf dieser Tun-Ebene, ja? Mhm. Also nicht so auf der Blut-Ebene. Mhm. Ja, also. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das da rauslesen kann.
Ja, aber schon, das geht ja dann schon tief. Also vielleicht schauen wir uns noch diesen einen Aspekt an, weil Blut spielt hier auch mit einer Rolle. Mhm. Frage, was denkt ihr, welche Rolle spielt es? Wozu das Blut?
Die übliche Rolle des Blutes ist ja die Sühnung. Ja? Ohne Blut gibt es keine Sühnung. Mhm. Jetzt haben wir hier das Opfer des Bundes. Es wird also deutlich gemacht, dass dieser Bund überhaupt gelingen kann. Dafür braucht es ein Opfer. Und das ist nicht diese täglichen Opfer, die dargebracht wurden oder jährlich oder irgendwas. So habe ich zumindest einen Eindruck, einen Hinweis auf dieses gigantische, allumfassende, das Jesus später bringt. Dieser Bund schon damals hätte unter diesem Vorzeichen gelingen können. Es hätte damals eigentlich schon im Glauben angenommen werden können, was Jesus später tut.
Ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, weil das Versprechen, dass der Erlöser kommt, ist ja schon lange da gewesen. Mhm. Und jeder, der einmal den Glauben auch von den vorigen Generationen übernommen hat, wusste ja, diese Opfer deuten auf das eigentliche Opfer hin, ja, wenn wir an Abraham denken und so. Das heißt, jeder hätte verstehen können, das ist hier nur vorläufig. Weil das Blut von diesen Böcken und Stieren hier, das kann nicht die eigentliche Grundlage sein. Ja, das ist sogar vorläufig.
Darf ich noch was fragen? Da steht ja in Vers 6, sie schlachteten die Jungstiere als Heilsopfer. Da steht bei mir in der Elberfelder als Anmerkung Friedensopfer, Gemeinschaftsopfer, Abschlussopfer. Mhm. Es war doch bei jedem Bundesschluss, also ich möchte jetzt einfach wissen, ist das wirklich ein Sühneopfer jetzt hier oder war das dieses Bundesopfer, das ja auch mit Blut ratifiziert wurde, so wie ein Stempel drauf?
Vielleicht passt das dazu. Ich wollte gerade einen Vers vorlesen aus dem Propheten, aus Jeremia 31, 33, wo es um den neuen Bund geht und im Vergleich zu dem alten, von dem wir hier lesen, da heißt es, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es geht darum, das Herz zu erreichen. Wenn wir uns den neuen Bund anschauen, dann sehen wir, der ist mit Blut geschlossen worden. Jesus hat dieses Blut vergossen und zeigt damit in einer Weise, wie es der Auszug aus Ägypten, so toll der war, nicht konnte, wie sehr Gott den Menschen liebt. Er wird selbst Mensch, geht bis ans Kreuz. Das ist viel größer als der Auszug aus Ägypten, was schon eine große Liebestat war. Und so versucht er hier, das Herz der Menschen zu erreichen, um sein Gesetz in ihr Inneres zu schreiben. Und diese Opfer verstehe ich auch in diesem Sinne, dass es darum geht, ihr Herz zu erreichen, das ganze Heilsopfer zu demonstrieren, den Frieden, den Gott und Menschen miteinander schließen wollen, Friedensopfer darzustellen. Geht es nicht in erster Linie um Sühnung, das gehört mit dazu, sondern darum, dass hier eine ganz neue Art von Beziehung, um darauf zurückzukommen, zwischen Gott und Menschen hergestellt werden soll.
Genau.
Ja. Und wenn wir da Jeremia 31 noch weiternehmen, es geht, heißt er dann in Vers 34, dass er, alle werden den Herrn erkennen, weil er die Sünden vergibt. Das heißt, die Sündenvergebung gibt es nur im Neuen Bund. Und das ist etwas, was viele missverstehen. Sie glauben, Altes Testament, alter Bund, Neues Testament, neuer Bund. Das lehrt die Bibel nicht, weil die Bibel lehrt ja ganz deutlich, der alte Bund entsteht erst hier am Sinai. Was war die 2500 Jahre oder wie viele das immer waren davor? Ja, Abraham hat nicht im alten Bund gelebt. Der hatte den ewigen Bund. Das gab es natürlich auch Opfer, aber es macht ja einen Unterschied, ob ich ein Opfer bringe im Vertrauen auf das, was kommen wird, oder ob ich einfach ein Opfer bringe und sage, sag mal die Regeln, ich tue das jetzt alles so. Ich glaube, das sind also, ich sage immer, der alte Bund ist sozusagen die Waschmaschine, der neue Bund ist die Waschmaschine, der alte Bund ist quasi die Waschmaschinenanleitung, der beschreibt theoretisch, was da geschehen müsste. Mhm. Ja? Aber wenn du nur das eine hast, wird deine, du kannst die auswendig kennen, aber deine Wäsche wird nicht rein. Mhm.
Mhm. Aber auch damals gab es Menschen, die das schon verstanden
genau,
haben und die in dieser Beziehung gelebt haben. Ja, also genau.
Mose selbst.
Oder ja. Josua oder Kaleb. Ja.
David sagt ja, du willst eigentlich gar keine Opfer. Ja. Es geht dir einfach was anderes. Ja. Also, erschaffen wir ein neues Herz.
Ich vergleiche das gerne mit einer Fahrkarte. Mhm. Die kannst du jetzt schon, oder einen Flugschein oder was auch immer. Ja. Ja. Den kannst du jetzt schon kaufen, aber du hast den Flug noch nicht, du hast die Reise noch nicht. Ja, ja. Erst dann, wenn du es antrittst. Ja, genau. Und diese Opfer im Alten Testament waren alle ein Blick auf das, was noch kommen sollte, was Jesus Christus getan hat. Gott möchte auf jeden Fall die Beziehung mit den Menschen. Er möchte sie mit seinem Volk. Und wir haben hier in Kapitel 24 etwas ganz Erstaunliches. Wir werden es jetzt nicht detailliert lesen und alle Zuhörer und Zuschauer können es ja auch lesen. Es ist in 2. Mose 24 ab Vers 10. Hier lese ich mal nur den ersten Vers, also den Vers 10 hier. Ja, und sie sahen den Gott Israels. Und jetzt passiert hier was. Ja. Fassen wir das mal kurz zusammen. Was passiert denn jetzt hier? Wie versucht also Gott mit den Menschen in Beziehung zu treten? Ja.
Also wir haben es schon gesehen, er hat zu ihnen gesprochen, jetzt zeigt er sich. Mhm. Und es ist ja interessant, im Neuen Bund, wir sahen seine Herrlichkeit. Mhm. Ja, Gott wird Fleisch. Ja, er möchte verstanden werden, er möchte dabei sein sozusagen. Denn nur durch das Anschauen seiner Herrlichkeit kann man verwandelt werden. Ja, das war ja. So schon.
Und, was machen sie noch?
Sie essen und trinken. Und das finde ich hier in Vers 11, jedes Mal, wenn ich es lese, bleibe ich da hängen, weil ich mir denke, Gottes Herrlichkeit sehen, da kann ich doch nichts essen. Das ist so profan, ja, so alltäglich.
Oder eine Hütte bauen. Ja.
Aber wir wissen, das ist ein Bundesmahl, natürlich ein Bund wurde mit Essen, gemeinsam Essen geschlossen. Das haben wir hier auch irgendwie. Und doch, wenn ich mich da hineinversetze, ich gehe mit Mose auf den Berg, ich sehe den Gott Israels und unter seinen Füßen ist wie arbeiten Saphirplatten, wie der Himmel selbst an Klarheit. Interessant, dass nur das beschrieben wird. Ezekiel 1 ist ausführlich, Offenbarung 1 ist ausführlich. Hier haben wir nur diese eine Anmerkung. Und dann essen sie miteinander und trinken. Das ist schon was Merkwürdiges, ja. Zeigt andererseits aber auch, dass die, würde man sagen, das Alltägliche für uns und auch die körperlichen Bedürfnisse für Gott nicht unheilig sind. Mhm.
Und dann noch mit dem Kontext Orient, ja, zusammensitzen, gemeinsam essen, das geht natürlich hier sehr tief, was Gott hier macht. Ja.
Und es ist ja eigentlich auch eine ganz feiner Tadel zu dem, was die Menschen vorher gesagt haben. Mhm. Wer könnte die Stimme Gottes hören und am Leben bleiben? Ja? Ja. Die sitzen mit ihm an einem Tisch sozusagen. Ja?
Das frage ich mich hier. Sitzt da Gott mit dem Tisch?
Ja, also in Anführungsstrichen so, ne?
Okay. Das würde mich ist natürlich sehr erinnern oder generell erinnert es an das Abendmahl, wo dann Gott in Form des Fleisches tatsächlich mit am Tisch sitzt und sogar weitergeht. Er isst und trinkt nicht nur mit ihnen, er wäscht ihnen auch noch die Füße. Ja. Von daher finde ich es gar nicht irgendwie absurd, den Gedanken, dass Gott hier mit anwesend ist. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass er da sitzt und isst und trinkt. Ja, ich glaube, das ist nicht geschehen. Aber dass er anwesend mit dabei war, während sie aßen und tranken, das glaube ich schon.
Ja, ja. Wenn die Parallele zum Abendmahl liegt irgendwo auf der Hand, nicht wahr? Jesus, die Gemeinschaft mit seinen Jüngern, jedes Mal auch gesucht nach dieser Gemeinschaft und Beziehung tatsächlich miteinander essen, Zeit miteinander verbringen. Ja. Ja, wow. Jetzt haben wir das schon ein bisschen angerissen, dass also das Volk Israel hier zweimal sagt, und wir hatten auch noch 2. Mose 19 dazu, wo sie sagen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Wir haben auch schon darüber gesprochen, das ist ja ein guter Vorsatz. Ja. Und doch schaffen sie es nicht.
Niemand schafft es.
Obwohl sie ja sogar den Herrn sehen. Mhm. Und die Namen haben wir auch schon erwähnt, Nadab und Abihu. Was ist da jetzt das Problem?
Also es gibt so einen krassen Satz von Ellen White, wo sie sagt, im Himmel versagte die Vollkommenheit der Engel. In Eden versagte die Vollkommenheit des Menschen, jetzt mal so zusammengefasst. Adam und Eva haben Gott gesehen. Lucifer stand neben Gott.
Ja.
Und manchmal gibt es ja so die Idee, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so das Höchste, was man als Christ irgendwann vielleicht mal erreichen kann im Himmel oder so, ist die Vollkommenheit oder schon auf der Erde, ja, die Vollkommenheit. Aber Lucifer war vollkommen und Adam und Eva waren vollkommen. Das heißt, obwohl du so, sie hatten einen Stand der Vollkommenheit und sind trotzdem wieder abgefallen. Und ich glaube, das, was Gottes Ziel ist, nicht einfach nur, dass wir vollkommen sind, sondern dass wir bei ihm bleiben. Ja, deswegen sagt Jesus, wer ausharrt bis ans Ende, wer bei ihm bleibt, der wird gerettet werden. Das ist die Idee von einem Versiegel, ja, dass man sozusagen bleibt. Und das geht halt nur, wenn Gott wirkt. Das kann ich nicht aus eigener Kraft.
Da fallen mir zwei Begebenheiten ein. Das eine ist Jesus, als er einen Dämon austreibt, dass er hinterher sagt, dass, also über die Dämonen gesprochen, dass der Dämon jetzt über dürre Städten schweift und dass er seine Ruhe sucht und dass er sich überlegt, ich will zurückgehen zu der Städte, die ich vorhatte zu dieser Person. Jetzt ist alles gekehrt und geschmückt. So findet er es vor und er nimmt 7 mit sich, die schlimmer sind als er selbst. Jesus weist damit ja auch deutlich darauf hin, dass rein zu werden, sich zu bekehren, das ist ein Schritt. Ganz wichtig ist aber diese Leere, die erstmal da ist, das, was jetzt neu geschmückt ist, auch zu füllen. Mit dem Heiligen Geist natürlich. Und eine andere Begebenheit, die mir hier kommt im Zusammenhang, ist die Sache mit Elia. Am Berg Karmel, der größte Sieg in seinem gesamten Werk. Ja, er schafft es, Israel wieder auf Gottes Seite zurückzuziehen. Und was passiert am nächsten Tag? Er hat so eine Angst vor Isebel, dass er flieht vor ihr und dass er sogar ganz offen in der Wüste bekennt: Ich bin nicht besser als meine Väter, lass mich doch sterben. Und da habe ich den Eindruck, Ellen White schreibt das auch so in Propheten und Könige, dass es häufig die Momente sind, nachdem wir die größten Schlachten geschlagen haben, ganz große Momente mit Gott erlebt haben, wo wir ganz besonders schwach sind, wo alles so von uns abfällt, wo wir ausgeliefert, wo wir irgendwie auch ein Stück weit schutzlos sind. Und dass es da wichtig ist, diese Momente, dass wir da durchhalten, dass wir nicht Kleinglauben und Angst, wie es bei Elia war, dann Raum geben.
Und dann nutzt es uns nichts, wenn wir eine Liste haben, von was wir eigentlich alles tun wollten, weil das schaffen wir dann nicht mehr, wenn wir am Boden sind. Und ich habe jetzt überlegt, wieder zurück an den Anfang, ja, wo du uns gefragt hast, was macht Beziehung aus? Also niemand von uns, wenn er, also wir sind jetzt alle verheiratet hier, ja, niemand hat am Anfang, als wir unseren Ehepartner kennengelernt haben, überlegt, okay, was will ich alles tun, was der will, alles werde ich tun. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern da geht es um Zeit verbringen und Beziehung pflegen. Und das ist das, was Gott haben möchte. Und dann kann er uns ja führen in dieses und uns die Kraft geben, so zu leben. Aber wenn wir das nicht verstehen und eine Liste abarbeiten wollen, dann funktioniert das einfach nicht. Ja,
ja genau. Und deswegen sagt ja 5. Mose dann, höre Israel, der Herr, dein Gott. Du sollst den Herrn, Gott lieben mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Ziel. Das ist ja genau das, weil das hier passiert ist. Weil die gesagt haben, schreib uns auf, was wir machen sollen. Wir wollen es alles machen. Wir halten alles ein.
Ja.
Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Listen einzuhalten. Es geht darum, Gott zu lieben von ganzem Herzen.
Ja. Man hört so ein bisschen dieses Ich heraus. Ja? Ich mache das, ich schaffe das, ich kann
wir
das.
Wir wollen.
Ja. Wir wollen. Ja. Ich zeige dir jetzt, dass ich es kann.
Ja.
Und das nach der Chronologie, die wir da vor uns haben. Ja? Wenn wir uns anschauen, das geht los mit Exodus und wir haben die Geburt von Mose und wir kennen die ganzen Geschichten und dann die 10 Plagen und schließlich die Befreiung. Jetzt sind wir hier, da sind sie rausgeführt, sind in Sicherheit, das Manna fällt, sie haben ihre Ruhe. Und jetzt kommen sie damit, wir wollen. Was sie erlebt haben bisher war, wir konnten gar nichts. Wir konnten uns vor nicht einer einzigen Plage schützen. Gott musste aufpassen. Wir konnten uns die 400 Jahre nicht befreien. Gott musste extra eingreifen. Wir konnten nicht durch das Rote Meer. Er musste es tun. Wir hatten kein Wasser. Wir hatten kein Brot. Gott hat sich um alles gekümmert. Und auf einmal kommt, wir machen das. Das allein ist schon, ich möchte nicht sagen anrüchig, aber es ist merkwürdig. Es wäre hier viel angemessener zu sagen, wenn der Herr uns hilft, werden wir.
Ja?
Dass man einfach hier erkennt, sie haben verstanden, der Herr befreit, der Herr gibt Kraft, der Herr versorgt. Und in dieser Kraft und in diesem Geist werden wir alles können.
Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns praktisch, weil wie oft denken wir vielleicht auch, ohne dass wir es vielleicht so sagen, ja, Gott hat mich erlöst, er hat mich in die Gemeinde gebracht, bin getauft worden und jetzt möchte ich ihm zeigen, zeig mir, was die Bibel sagt, zeig mir, was der Geist der Weisung sagt. Ich möchte zeigen, vielleicht auch allen anderen in der Gemeinde, dass ich das alles einhalte. Ja, und aber Epheser sagt, wir sind erschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in den wandeln und dass Gott wirkt. Und das ist der entscheidende Punkt zwischen Altem und Neuen Bund. Ja, Gott wirkt, ich darf mit ihm zusammenarbeiten, ja, aber nicht ihn beeindrucken wollen oder so.
Dankeschön, ja. Jeremia, hast du uns ja schon gelesen. Schau mal den Text in Hesekiel dazu an. Das ist der Paralleltext Hesekiel 36. Kannst du ihn uns lesen, Christopher?
Ja.
Nehmen wir mal Hesekiel 36 und dort Vers 26 bis 28. Oder nehmen wir gleich noch Vers 25 dazu. Okay. Hesekiel 36, Vers 25 bis 28.
Kann ich 24 anfangen?
Oder von mir aus, ja, aber nicht.
weil das passt so gut.
Mach
denn
das.
Ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein.
Dankeschön. Also wie ist es möglich, gehorsam zu sein? Du hast es schon schön betont gelesen. Ja. Wie oft Gott sagt, ich werde. Ja. Da kommt aber gleich eine Frage und die ist mir gleich, als du es so vorgelesen hast, gekommen. Ja, warum hat er denn dann nicht? Ja. Schon damals bei Israel. Könnte man jetzt provokant, ja, als Advocatus Diaboli mal so einwerfen an der Stelle. Warum hat es denn dann nicht geklappt damals?
Also ich würde sagen, das ist ja genau, also das ist der Punkt, wo Gerechtigkeit aus dem Glauben reinkommt. Weil Gott kann das alles tun, wenn wir es ihm glauben. Wenn wir es ihm glauben. Und das ist der Punkt. Deswegen sind ja die Israeliten der erste Generation durch Unglauben in der Wüste geblieben. Weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott, und das ist das Interessante, als sie am Sinai haben sie gesagt, wir wollen, Gott hör auf zu reden. Als dann die Riesen standen bei Kadesh Barnea, haben sie gesagt, wir können nicht. Gott hat uns in Irre geführt. Hätten sie damals verstanden, Gott kann in uns was bewirken. Diese ganze Macht vom Sinai, das ist eigentlich ein Beweis, was Gott alles tun kann. Hätten sie gesagt, okay, auf sie mit Gebrüll. Ja. Aber das ist dann eine Sache des Glaubens. Ja. Und ich glaube, das ist genau hier, was du sagst. Also Gott kann das immer tun, wenn wir ihm das glauben. Aber nur dann. Dann glaube er dich gerettet. Ja.
Genau. Dieses Vertrauen, ganz, ganz wichtig. Überhaupt spannend, ne? 2. Mose 14,14. Ja. Ich werde für euch kämpfen. Und ihr sollt stiller sein.
Also ich glaube, das sind die besseren Verheißungen, von denen Hebräer spricht.
Ja.
Das sind die besseren. Gott hat es verheißen.
Ja. Ja, selbst irgendeine Erfahrung, die wir machen, selbst das Volk Israel, was die Chance hatte, Gott zu sehen, mit ihnen zu essen, all die Wunder, die sie erlebt haben, war nicht der Schutz davor, abzufallen oder gar etwas zu tun, wo Gott ganz klar gesagt hat, das sollt ihr lieber nicht tun. Ja.
Darf ich noch was sagen? Es brennt mir gerade noch auf der Seele, weil du diese Frage gestellt hast. Ich habe das schon so oft gehört als, ich möchte fast sagen, Ausrede. Ja, wenn Gott das nicht bewirkt in mir, dann ist er selber schuld. Dann bleibe ich jetzt in meiner Sünde, dann mache ich das, weil es ist seine Sache. Und wenn er es nicht tut, dass ich da freikomme von dem, dann ist es halt so.
Philipper 2, Vers 13, er wird das wollen und das vollbringen.
Ja. Ja.
Aber ist es Gottes Schuld, wenn wir ein steinernes Herz behalten? Nein, ist es nicht. Er kann es ja machen, er sagt es ja hier und er will es auch machen. Also ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir verstehen, es ist seine Kraft. Aber trotzdem habe ich die Verantwortung, mich dafür zu öffnen und mich dafür zu entscheiden und zu sagen, ja, lieber Gott, ich will das, bitte mach's in mir.
Da ist eine wichtige Frage hier. Vielleicht haben die auch manche, die jetzt zuschauen oder zuhören, wann weiß ich denn, dass es soweit ist, dass die Herztransplantation stattgefunden hat, dass ich eine echte Bekehrung habe, dass ich nicht mehr Gott die Schuld geben muss, sondern weiß, ich habe diesen Glauben, ich habe dieses Vertrauen.
Im Neuen Testament gibt es ja diesen Begriff Metanoeo, was das Bekehren beschreibt. Das ist eigentlich eine Erneuerung des Geistes, der Gesinnung, eine Umkehr. Ich glaube, das wird man merken daran, dass man plötzlich die Dinge in einem anderen Licht betrachtet. Die Einstellung zu Gott ist nicht mehr die sonst früher in der Antike auch üblich war und in so vielen Religionen dieses Do ut des, ich gebe, damit du gibst, ja, dieses Handeln mit Gott und dieses genau prüfen und kritisch betrachten, wo finde ich Fehler und was macht er und wie kann ich da mal so ein Psychogramm Gottes erstellen und das fällt vielleicht negativ aus. Das ist ja so die natürliche fleischliche Haltung, mit der ein Mensch sonst rangeht. Plötzlich ändert sich das und man gewinnt Gott lieb und man versteht ihn viel mehr. Man begreift, dass in all den Dingen, die da geschehen, in allen Erfahrungen eigentlich ganz, ganz wertvolle, liebevolle Motivationen versteckt sind. Dieses Umdenken in der Sicht Gottes, das wird man merken. Und dazu natürlich auch im eigenen Leben, dass man auf einmal merkt, ich handle deshalb auch anders, ich entscheide anders, ich empfinde anders.
Denke anders, ja.
Und idealerweise auch noch Gottes Segen, den man vielleicht auch noch dann sieht, dass Gott gewisse Dinge für einen regelt und einen besonders schützt und ja,
segnet. Also ich habe aus meinem eigenen Leben erlebt, man kann auf der einen Seite theologisch ziemlich viel wissen und trotzdem relativ, sag mal, weit weg von Gott sein. Aber ich glaube, wenn man wirklich die Herzenstür für Gott aufmacht, dann weiß man auch, dass er da ist. Ja, er sagt ja, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, werdet ihr mich finden. Das gibt es, glaube ich, gar nicht, dass man wirklich von Herzen Gott sucht und irgendwie jahrzehntelang irgendwie weiß, ja, ist er jetzt da oder ist er nicht da. Ich glaube, wer Gott erlebt hat und tagtäglich mit ihm Zeit verbringt, der merkt auch tagtäglich, wie Gott ihn in kleinen Dingen, manchmal in großen Dingen führt und dass er ihn auf den richtigen Weg leist.
Und der lebt ja auch in dieser, haben wir noch nicht gesagt, Liebesbeziehung.
Ja,
in Beziehung. Richtig. Und da, ich möchte das Emotionale einfach noch dazu bringen. Das ist nicht nur ein, dass ich dann weiß, was ich zu tun habe, sondern das ist ja auch ein, dass ich mich danach sehne, in seiner Gegenwart zu leben, um mit ihm durch den Tag zu gehen und bei jeder Entscheidung, die ich zu treffen habe, nachfrage. Ja, du hast zuerst gesagt, Beziehung heißt, ich verbinde mich mit jemandem und ich lebe nicht mehr für mich allein. Und das ist es. Also das ist ja auch ein graduelles Ding. Ich weiß nicht, ob jeder sagen kann, ah ja, jetzt habe ich die Bekehrung erlebt und plötzlich ist alles anders und meine Wünsche sind anders. Ja, das ist ja etwas, was sich Schritt für Schritt ändert und manchmal merke ich es vielleicht gar nicht, aber ich merke, wie meine Sehnsucht nach Gott immer mehr wächst und größer wird.
Ja. Ist ja bei Beziehungen manchmal auch so,
das,
nicht wahr?
Ja, dass die wachsen. So ist es, ohne dass man es mitkriegt.
Ja, das, aber das ist der Punkt. Ja, wir wachsen ja in eine Beziehung hinein. Ja. Eine Freundschaft, wie man auf Englisch sagt, you cannot rush friendship, du kannst nicht einfach so heute, jetzt bist du der beste Freund oder so, du wächst hinein und das braucht Zeit. Ja, so wie dein Samen, den pflanzt du heute, aber du hast nicht morgen schon die Frucht, ja. Das braucht Zeit.
Wo du gerade sagst, es braucht Zeit. Ich kann natürlich insoweit das Ganze auch beschleunigen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber
unterstützen,
ja. Dass ich mir sage, ich nehme mir auch diese Zeit. Ja. Wir wissen ja alle, dass es ein Problem ist in unserer christlichen Gesellschaft, oder sagt man in der Gemeinde auch, überhaupt sich genügend Andachtszeit zu nehmen. Genau. Ich denke an eine Umfrage unter Pastoren, das ist jetzt bestimmt 20 Jahre her. Da war eine Umfrage unter, ich glaube, es war in Deutschland den Pastoren, vielleicht war es auch international, ist zu lange her. Aber das Ergebnis habe ich in Erinnerung, das war, auch wenn es gut geht, vielleicht habe ich mal 15 Minuten am Tag, aber viele Tage habe ich gar keine Zeit. Da war dann Bibelstudium plus Gebet, das war schon zusammen. Ja? Das ist nicht viel. Und wir wissen, unsere Gemeinde sieht es manchmal vielleicht sogar noch dürrer aus. Also wenn ich mir besonders auch die Zeit nehme, glaube ich, kann ich es schaffen, auch besonders nahe zu kommen. Ja? Zumindest eher Gott nahe zu kommen, ihn auch schneller gut kennenzulernen.
Okay. Ich glaube, ein Geheimnis ist ja auch in Vers 24. Er sagte, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Er hat den Kyros gesandt, er hat dann mit Artaxerxes Türen geöffnet, aber er hat sie nicht rübergebeamt. Sie mussten die offene Tür, die mussten auch hindurchgehen. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Ganz er gibt Gelegenheiten zur Bibelstudium, ich muss es aber auch tun. Ja. Er schenkt mir Kraft in einer Versuchung, aber er bewirkt nicht, dass die Versuchung nicht kommt. Er schenkt mir die Kraft. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten.
Ja, das ist ein Motiv, das zieht sich überall durch. Ja. Denn der Naaman wurde auch nur geheilt, weil er zum Jordan gegangen ist. Ich hatte dort untergetaucht. Ja. Gott hätte ihn auch so heilen können, aber er hat einen Auftrag. Ja. Und das siehst du in vielen Geschichten auch, ja, wo Jesus auch Menschen heilt und den schickt zum Teich und so weiter. Muss halt auch was machen. Genau. Wir gehen nochmal zu 2. Mose 25 zurück. Das ist noch ein Thema in der Lektion. Da geht es um das Heiligtum. Gott sagt hier, dass sein Volk ein Heiligtum machen soll. Das ist 2. Mose 25, Vers 8, weil er in ihrer Mitte wohnen möchte. Gott möchte also, dass dieses Ereignis, was wir hier in Kapitel 24 gelesen haben, und bis jetzt war er auch gegenwärtig und sichtbar durch die Wolkensäule, Feuersäule und so weiter. Jetzt sollen sie auch noch ein Heiligtum machen, damit er in ihrer Mitte wohnen kann. Jetzt wird in der Lektion dazu angemerkt, dass wir doch auch Texte in der Bibel haben, wo es dann heißt, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die mit Menschenhänden gemacht sind. Warum will er jetzt trotzdem ein Heiligtum?
Ich glaube, Gott in all seiner Fülle, das sagt Salomo da schon richtig bei der Tempelweihe, kann gar nicht ergriffen werden, die gesamte Erde nicht. Er hält die Erde in seiner Hand, wie könnte er darin wohnen? Wir haben es auch mit einem Paradoxon zu tun, wenn es um Gott geht, er möchte auch in unserem Herzen wohnen. Ja? Wir sind sehr viel kleiner als ein Heiligtum, dazu noch sündhaft und trotzdem, er ist allgegenwärtig, er ist da. Und dieses Heiligtum scheint ein Ort zu sein, wo man ihm besonders begegnen kann. Deshalb wird es ja auch Ort der Begegnung genannt. Wir nennen es dann heute Stiftshütte. Das der Ort, wo man Gott nochmal richtig sehen kann. Und dann denkt man vielleicht auch dann an Genesis 3, wo Gottes Herrlichkeit an den östlichen Eingang des Garten Edens gesetzt wird, damit man Gott dort begegnen kann. Es ist ihm wichtig, dass es bestimmte Stätten gibt, an denen man ihm in einer besonderen Weise nahe kommen kann. Und hier ist es offenbar dieses Heiligtum, um sichtbar auch zu demonstrieren, ich bin da.
Und ich glaube, ich weiß nicht, es fällt mir jetzt gerade ein, dieser Vergleich, die Geschichte von Jesu Geburt. Sie haben keinen Platz gefunden. Gott möchte einen Platz haben, wenn er zu uns Menschen kommt. Er möchte einen Platz bei uns haben, ja, in dem Fall symbolisch unser Herz. Er möchte einen Platz im Volk haben und nicht irgendwo, sondern in der Mitte, wo alle rundherum sind, wo man ihn auch sichtbar erleben kann. Ja, die Säule hat man ja immer gesehen, die Wolkensäule und die Feuersäule. Er möchte einfach einen Platz haben.
Ja, und ich glaube, es ist einfach auch ganz viel pragmatisches Denken dabei, Die wohnen alle in Zelten. Gott sagt, hey, macht mir auch ein Zelt.
Ja, mhm.
Ja, ich gehe mit euch zelten sozusagen. Ja. Und dann noch ganz, wenn man das dann anschaut, wie das gebaut ist, ganz so Stecksystem und schnell abbauen und aufbauen. Ja, so das ist ein bisschen so Sinai to go, ja, damit ihr immer so dieses, den Sinai mitnehmen könnt. Ja, das ist alles, was im Sinai passiert. Ob das jetzt der Rauch, die Posaunen und so, Gesetz, ist alles da. Mhm. So, damit ihr es nicht vergesst. Mhm. Ja, nehmt es quasi mit auf eure Reise so.
Camping.
Nehmt mich mit.
Ja.
Und dann reisen sie, bis du hast ihn angesprochen, bis zu den Riesen von Kadesh-Barnea. Mhm. Sie haben die Wolken, sie haben die Feuersäule, sie haben die ganzen eindrücklichen Erlebnisse, die jetzt gerade ein paar Wochen vielleicht zurückliegen. Und dann stehen sie da und sagen, wir können nicht, wir sind wie Ameisen in deren Augen.
Weil sie ihn nicht im Herzen haben.
Ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Das ist das Interessante. Man kann sich ganz zweite Mose komplett anschauen, es verändert sich nie was. Mhm. Und auch in der zweiten Generation. Mhm. Bis zur fünfte Mose. Bis Mose sagt, bis Mose sagt, höre Israel, ihr sollt den Herrn Gott lieben. Und dann plötzlich, das werden wir dann nächstes Quartal sehen, Josua, anderes Volk.
Ja. Ja,
weil das plötzlich, das ist ins Herz gerutscht in fünfte Mose. Mhm. Alles, was hier quasi, es ist alles erklärt, das ist ja alles wunderschöne Theorie, sozusagen.
Ja. Okay, na, dann knüpfe ich gleich da an, wie kriegt man denn nun Gott in unser Herz hinein?
Darf ich dann gerade mal anknüpfen, das, was du sagtest, ja, du sprichst schon von Josua vorausgreifend, ich mache das jetzt einfach auch mal. Wir hören dort in Josua 1, dass solange die Generation der Väter noch lebte, die die Taten Gottes noch kannten, solange ging es noch gut, als sie ausgestorben waren, die nicht mehr davon berichten konnten, war es nicht mehr so. Mhm. Wir haben hier Leute vor uns, die haben schon mindestens 10 Plagen, also 10 Wunder erlebt, ja. Darüber hinaus das tägliche Mannerwunder, Wolken, Feuersäule und so vieles darüber hinaus. Es war offenbar noch nicht genug. Es kommen jetzt 40 Jahre, in denen immer wieder mal was geschieht, auch wenn die meiste Zeit einfach nur Ruhe ist. Die haben besondere Erlebnisse mit Gott gehabt. Und ich denke, das dürfen wir auch übertragen. Es ist schwer, Gott dauerhaft zu folgen, wenn man gar nichts erlebt. Mhm. Ich würde mal einen Begriff mit einflechten, den Ellen White immer wieder erwähnt, wenn sie sagt, was uns mangelt, ist Experimental Religion. Mhm. Wir müssen ganz praktisch, experimentell, sagt sie, Religion erlebt haben. Es genügt nicht einfach nur theologisch, wie du sagst, vieles zu wissen. Das ist total wertvoll. Das ist ein gutes Fundament. Wenn ich auf dieses Fundament kein Haus baue, dann habe ich da auch ein Problem. Und wenn ich nach 10, 20, 30 Jahren meines Glaubenslebens auf mein Taufjubiläum zurückblicke, ja, auf den Tauftag und sage mir, boah, ich habe eine Menge gelernt damals, aber wer ist dieser Gott eigentlich? Ich habe ihn nicht erlebt. Dann ist das ein Desaster. Mhm. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das wir brauchen.
Mhm. Ja? Okay. Also das ist die eine Sache, wie ich die Beziehung mit Gott aufbaue. Ja? Mhm. Aber was mir jetzt bewusst geworden ist, du hast gesagt, ich übertrage es in meine Worte. Eigentlich haben sie 40 Jahre gebraucht, bis das Gesetz vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Ja? Und mir sind sofort die 40 Jahre von Mose wieder eingefallen. Mhm. Es braucht auch Zeit, bis ich diese Transformation, diese Metamorphosis des Sinnes, die Paulus anspricht in Römer 12, bis die wirklich passiert ist, bis ich all das, was die Gesellschaft mir mitgegeben hat an Weltbild oder, ja, bis ich das wieder losgeworden bin und bis ich wieder Gott so erkennen kann, wie er eigentlich ist. Also ich frage mich, wie viel muss ich verlernen und wie viel muss ich dazulernen mit Gott, damit ich diese Beziehung dauerhaft so führen kann, dass sie immer tiefer wird.
Das klingt nach Heilung im Sinne einer Therapie. Ja. Therapeuio heißt ja auch eine.
Ja, du hast ja diese Frage gestellt, wie kommt denn unser Herz hinein?
Ja.
Ist ja, was für eine wichtige Frage. Mhm. Und eigentlich müssen wir ja gar nicht jetzt groß überlegen. Mhm. Also ich denke an Römer, wie kriegen wir jetzt Jesus vom Himmel herab oder von den Toten? Er steht ja vor der Tür
und klopft an.
Ja. So, und jetzt das Interessante, ihr alle wisst es, man hat manchmal, man ist zu Hause, jemand klingelt und klopft, man denkt, okay, will ich jetzt aufmachen, ja, wenn es mit irgendjemand komisch ist oder so. Es gibt in Hohelied diesen Traum offensichtlich, die Sulamit hat, ja, sie im Traum hört, wie der Geliebte da klopft und eigentlich kann sie gar nicht, sie ist schon im Bett und sie ist, aber als sie dann quasi die Hand da so durch die Luke, sie muss unbedingt hin, ja, sie will unbedingt schnell aufmachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, möchten wir eigentlich Jesus so schnell wie möglich im Herzen haben? Mhm. Wenn wir hören, wenn das Gewissen anlegt, ja, wollen wir ihn eigentlich haben oder sagen wir, warte noch, ich wollte jetzt gerne noch das machen, ja, und dann später vielleicht.
Und die Frage ist dann auch, wohin darf er denn? Bleibt er im Flur stehen? Ja, du redest gerade von unangenehmem Besuch, das kann durchaus mal sein, ja. Da hat man jemanden da und der will vielleicht einfach, sagen wir mal, Spenden sammeln, ja. Und den lässt man im Flur, aber den bittet man nicht in die Küche rein und schon gar nicht ins Schlafzimmer. Und ich glaube, das ist auch wichtig hier, wenn Jesus da, Botschaft in Laodicea, Offenbarung 3,20 davon redet, dass er an der Tür steht und anklopft und möchte eingelassen werden, dann geht es ihm darum, dass er mehr als nur den Flur betreten darf. Ja, dass er jeden Winkel dieses Hauses letztlich sehen darf.
Und vielleicht, wenn ich da noch anknüpfen kann, das ist mir vor kurzem mal aufgefallen, in der letzten Gemeinde heißt es ja, dass er vor der Tür steht und wir die Tür öffnen sollen. Mhm. In der Gemeinde vorher sagt er, dass er eine Tür geöffnet hat. Mhm. Und zwar die Tür zum Allerheiligsten. Mhm. Ja, im Glauben, also er macht für uns alle Türen auf. Wir dürfen quasi bis in sein Schlafzimmer, wenn ihr so wollt, ja, bis in die allerintimsten Ecken des Heiligtums dürfen wir hinein. Mhm. Bis zum Thron Gottes. Mhm. Die Frage ist, wie viele Türen machen wir auf sozusagen? Mhm. Ja, wie weit darf er hinein in unser Herz? Mhm.
Mhm. Und da sind wir jetzt wieder, ja, wie kommt er ins Herz? So wie ich eine Beziehung baue. Ja. Durch Zeit, ja. Durch Kommunikation.
Sicher. Vielleicht noch einen letzten Gedanken dazu, weil es geht um eine Wohnung, oder? Mhm. Wenn Gott eine Wohnung für Menschen macht, denkt an Adam und Eva. Die Welt war schon perfekt. Also jeden Bildausschnitt hätten wir als Paradies identifiziert. Aber er sagt, nee. Wir machen gerade einen Garten Eden, ja. ein Ort der Glückseligkeit. Wenn man an die Engel denkt, er hat ja auch für die Engel ein Zuhause gemacht, Hesekiel 28, im Garten Gottes, ein Paradies. Selbst in der sündenkranken Welt, für die Israeliten hat er nicht Arabien, irgendwie Wüstensand oder das rohstoffarme Mesopotamien, sondern das Land, wo Milch und Honig fließt. Mhm. Wenn Gott eine Wohnung macht, macht man das Schönste und Beste. Und jetzt die Frage, wenn wir eine Wohnung machen für Gott, wie schön machen wir es für ihn. Also wenn ich nach Hause komme zu meiner Mama und Papa, ja, also zu meinen Eltern und Mama mir das Gästebett fertig macht, die macht das auch ganz schön, macht noch vielleicht eine kleine Süßigkeit auf die weil sie möchte, dass ich mich wohlfühle, oder? Ja. Es geht ja nicht nur darum, dass wir einfach die Tür aufmachen, damit Jesus jetzt drin ist, sondern ich habe mir die Frage gestellt, kann sich Jesus in meinem Leben wohlfühlen? Mag er das, was ich denke? Ist das so, hier würde ich gern bleiben. Hier ist hier schön. Hier ist eine schöne Wohnung. Eine Wohnung für Gott machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee auch. Weil sie bringen ja kostbare Gaben, mehr freiwillig. Ja. Das hat ja mit zu tun, wie wir unser Herz gestalten.
Ja. Dankeschön. Das unterstreicht noch einmal auch, wie wichtig es ist, diese persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Und ich nehme diese Frage auch gleich mal für die Zuhörer und Zuschauer. Was denkt ihr denn? Warum ist eine persönliche Beziehung mit Gott wichtig? Ich danke euch fürs Gespräch. Wir beten noch gemeinsam mit Christopher.
Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns so lieb hast und dass du so vieles und so Schönes für uns tust. Und Herr, du weißt, wie oft wir weg von dir schauen, auf uns schauen, weil wir vielleicht einfach das Richtige tun wollen, um damit dich oder andere zu beeindrucken. Aber Herr, lass uns wie Kinder verstehen, dass alles, was wir sind und haben, von dir kommt. Und dass alles, was in unserem Leben wirklich vor dir Bestand haben kann, dein Geschenk ist. Dass deine göttliche Kraft uns alles schenken möchte. Herr, lass uns verstehen, was das im Alltag bedeutet. Dass wir nicht einfach Regeln folgen, sondern dass wir dich in unser Herz hinlassen. Dass wir dir eine echte Wohnung bereiten, in unserem Herzen. Dass wir alle Türen aufmachen. Weil wir gelernt haben, dass du das Beste für uns möchtest. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und bitten dich, dass jeder von uns täglich in dieser Beziehung zu dir wächst. Amen.
Amen. Amen. Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.